Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Credit Suisse mit Milliardengewinn. Trotz Turbulenzen im Hypothekengeschäft schließt die zweitgrößte Schweizer Bank positiv ab. Milliardenüberschuss in der Bundeskasse. Finanzminister Hans-Rudolf Merz aber will dennoch mehr sparen. Die SVP sagt Nein zum Agrarfreihandel mit der EU und droht mit dem Referendum. Mühleberg bleibt am Netz. Die Betriebsbewilligung des Kernkraftwerks kann verlängert werden. Ein Bundesgerichtsentscheid. Und Ende des Gasstreits. Russland und die Ukraine einigen sich. Ab Donnerstag werden die Schulden bezahlt. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Penelope Künis.
An der Schweizer Börse erlebte die Aktie der Credit Suisse eine Achterbahnfahrt. Dies trotz des guten Jahresergebnisses mit einem Gewinn von 8,5 Milliarden Franken. Die Aktie verlor am Vormittag stark, fast 5%, legte am Nachmittag aber zu und schloss am Abend über 2% im Plus. Einige Händler befürchten, dass die Credit Suisse die Hypothekenkrise in den USA noch nicht ganz überstanden hat. Sie müsse in diesem Jahr wohl noch Abschreibungen vornehmen, wenn sich die weltweite Konjunktur nicht schnell verbessere. Der Bund hatte im letzten Jahr einen Überschuss von 4,1 Milliarden Franken gemacht, fast fünfmal so viel, wie budgetiert worden war. Vor allem die gute Wirtschaftslage und Sparmaßnahmen seien dafür verantwortlich, sagte Bundesrat Hans-Rudolf Merz. Und man dürfe jetzt nicht locker lassen und müsse zum Beispiel die Schuldenbremse verschärfen.
Wir müssen das jetzt machen. Die Instrumente müssen Sie dann verschärfen, wenn es keine roten Köpfe gibt. Dass, wenn es wieder schlechter wird, dass Sie dann da sind und nicht erst in der schlechten Situation neue Instrumente erfinden. Dann ist es in der Regel zu spät.
Der Bund konnte seine Schulden im letzten Jahr auf 121 Milliarden senken. Die SVP lehnt ein Freihandelsabkommen der Schweiz mit der EU über Agrarprodukte ab und will es allenfalls mit dem Referendum bekämpfen. Mit einem solchen Abkommen würden die Einkommen der Bauern sinken und noch mehr Betriebe eingehen, sagten Vertreter der SVP vor den Medien. Auch in Firmen, welche Agrarprodukte verarbeiten oder die Landwirtschaft zum Beispiel mit Maschinen und Düngemitteln versorgen, stünden zahlreiche Arbeitsplätze auf dem Spiel. Am Freitag führt eine Delegation des Bundesrates mit den Spitzen von SP, CVP und FDP die von Wattenwil-Gespräche durch. Thema ist unter anderem die Agrarpolitik. Die SVP wurde nicht mehr eingeladen, nachdem sie sich zur Oppositionspartei erklärte. Die Trainingsflugzeuge der Stanzer Pilatus-Werke sollen auch nach den vermuteten Kampfeinsätzen in Tschad nicht dem Kriegsmaterialgesetz unterstellt werden. Dies entschied die Außenpolitische Kommission des Nationalrates mit 15 zu 10 Stimmen. Die Kommission nahm außerdem zur Kenntnis, dass der Bundesrat bei der Ausfuhrbewilligung des PC-9-Flugzeuges im Rahmen des Gesetzes gehandelt hat. Tschad hatte beim Kauf der PC-9-Maschinen versprochen, diese nur für Trainingsflüge einzusetzen. Im Schweizer Fernsehen war aber ein Pilatus-Flugzeug in Tschad zu sehen, das mit Splitterbomben bewaffnet war. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO erachtet die Kampfeinsätze als wahrscheinlich. Das bernische Kernkraftwerk Mühleberg wird seine Betriebsbewilligung entweder verlängert bekommen oder aber eine unbefristete Betriebsbewilligung erhalten. Das Bundesgericht macht den Weg frei für eine rasche Neubeurteilung der Bewilligungsfrage. Marianne Zünn, Sprecherin des Bundesamtes für Energie.
Der Status quo, also dass diese Befristung bis 2012 beibehalten wird, steht eigentlich nicht zur Diskussion, da die sicherheitstechnische Überprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg, die vor kurzem erfolgt ist, keine Hinweise gebracht hätte, dass dort sicherheitstechnische Probleme wären. Insofern ist eine Verlängerung oder eine Aufhebung der Befristung sicher möglich.
Bis anhin galt die Betriebsbewilligung bis 2012. Gemäß Fachleuten sollte das KKW Mühleberg aus Altersgründen um 2020 so oder so vom Netz genommen werden. Wegen einer Zugentgleisung im Tessin ist die Gotthardlinie zwischen Biasca und Airolo unterbrochen. Züge von und nach Italien werden über den Lötschberg umgeleitet. Wie die SBB mitteilt, entgleiste kurz vor 16 Uhr bei Lavorgo der vorderste Wagen eines Interregio-Zuges. Menschen seien dabei nicht verletzt worden. Die SBB rechnet mit großen Verspätungen im Nord-Süd-Verkehr. Wie lange der Unterbruch dauert, ist zur Stunde nicht bekannt. Die Präsidenten Russlands und der Ukraine, Putin und Juschtschenko, haben sich im Streit um Gaslieferungen geeinigt. Die beiden verhandelten am Nachmittag in Moskau während rund 3 Stunden. Juschtschenko kündigte an, sein Land werde ab Donnerstag damit beginnen, Schulden von umgerechnet rund 1,5 Milliarden Franken zu tilgen. Russlands Energiekonzern Gazprom hatte zuvor gedroht, ab heute Nachmittag die Gaslieferung an die Ukraine um 1/4 zu drosseln. Der Automobilkonzern General Motors hat im letzten Jahr den größten Verlust seiner Geschichte eingefahren, 38,7 Milliarden US-Dollar. Der größte Teil dieser Summe ist allerdings zurückzuführen auf eine rein buchhalterische Maßnahme, nämlich Wertberichtigungen aus Steuergründen. Doch auch im eigentlichen Autogeschäft verlor General Motors Geld, allein in Nordamerika über 3 Milliarden Dollar. General Motors will nun massiv Stellen abbauen, um wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen. Die Börsendaten von Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.547 Punkten, plus 2,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.452 Punkten, plus 1,7%. Der Euro wird zu 1,6076 Franken gehandelt und der Dollar zu 1,1009 Franken. Das Wetter bis morgen Mittwochabend. Im Mittelland liegt am Vormittag unterhalb von 900 Metern gebietsweise Nebel. Ab Mittag scheint die Sonne in der ganzen Schweiz. Die Temperaturen steigen im Norden auf rund 7, im Süden auf 10 Grad. Auch am Donnerstag ist es am Vormittag teils neblig, sonst scheint erneut die Sonne. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. In der Region Zürich stocken der Verkehr auf dem Nordring in beiden Richtungen. Und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne Stau vor dem Glion-Tunnel wegen eines Pannenfahrzeugs. Und Schienenverkehr wegen einer Entgleisung ist die Gotthardstrecke zwischen Airolo und Biasca unterbrochen. Reisende werden mit Bussen befördert.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1 und 4. Die weiteren Themen. Mit einem blauen Auge davongekommen und mit schwarzen Zahlen. Die Credit Suisse hat Fehler gemacht, aber weniger als die UBS. Onkel Dagobert sieht schwarz. Trotz prallvoller Kassen will Bundesrat Hans-Rudolf Merz noch mehr sparen. Die Farbe der SVP ist grün, aber von innen sieht sie einer braun. Hauskrach bei der Volkspartei. Angst vor den Schurken im Sternenmeer. Russland und China wollen über Abrüstung im Weltall verhandeln. Dann.
Die Wildsau guspen amtet Bürle Kunsträuber, doch schier.
Da möchte man mehr hören. Sie werden mehr hören. Und schließlich im Dossier. Alles redet von Privatwirtschaft. Die russische Regierung verhindert sie. Der Einfluss des Kremls auf große Konzerne wächst. Echo der Zeit. Häppchenweise wurde uns die Information verabreicht in den vergangenen Wochen und Monaten. Dabei ging es um große Happen, um Milliardenverluste der Banken, die sich im Hypothekengeschäft verspekuliert hatten. Die erfolgsverwöhnte UBS etwa musste 21 Milliarden Franken abschreiben und landete in den roten Zahlen. Vor diesem Hintergrund erstaunen die Nachrichten aus dem Hause CS, der Credit Suisse Nummer 2 auf dem Schweizer Finanzplatz. Da wurden heute trotz Abschreibern 8,5 Milliarden Reingewinn gemeldet. Ich fragte Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch, was hat die CS besser gemacht?
Ja, die Credit Suisse hat wohl die Warnsignale ernster genommen als die Konkurrenten. Bereits 2006 gab es Anzeichen, dass viele Amerikaner ihre Hypothekenschulden nicht mehr zurückzahlen können. Die Grossbank hat die Konsequenzen gezogen und hat das amerikanische Hypothekengeschäft mit Privatpersonen stark reduziert.
Dennoch, auch die CS hat diese Signale zu spät ernst genommen. Immerhin, Abschreiber hat es gegeben.
Ja, insgesamt hat die Credit Suisse im vergangenen Jahr 2,9 Milliarden Franken abgeschrieben. Im Vergleich zur UBS ist dies aber relativ wenig. Die UBS hat ja 21 Milliarden Franken im amerikanischen Hypothekengeschäft verloren. Und auch andere amerikanische Grossbanken haben zum Teil mehr als 30 Milliarden Franken in den Sand gesetzt. Die CS steht also zurzeit besser da.
Der Hauptkonkurrentin der CS, der UBS, drohen in den USA wegen der Fehlspekulationen im Hypothekenmarkt Strafklagen. Man hört, das FBI sei am Untersuchen. Muss die CS Ähnliches gewärtigen?
Ja, die Untersuchungen der amerikanischen Behörden richten sich eigentlich gegen alle wichtigen Akteure. Es gibt auch Sammelklagen gegen die Banken. Ich habe den Chef der Credit Suisse, Brady Dugan, auf die Untersuchungen angesprochen. Er wollte nicht sagen, inwiefern die Credit Suisse auch betroffen sei. Dugan hofft allerdings, dass seine Bank mit einem blauen Auge davonkommt, eben weil sie sich früher aus dem umstrittenen Geschäft zurückgezogen hat.
Wir haben jetzt von Verlusten gesprochen, von Abschreibern. Dennoch, die CS hat einen 8,5 Milliarden Reingewinn. Woher kommt der?
Ja, der Gewinn kommt vor allem aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft, im Geschäft mit reichen Kunden. Und erstaunlich ist, dass die CS in diesem Bereich den Gewinn auch im vierten Quartal um 20% steigen konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das zeigt, dass man in der Vermögensverwaltung selbst dann Geld verdienen kann, wenn es an der Börse drunter und drüber geht. Die Credit Suisse hat dann auch angekündigt, sie werde 1000 neue Kundenberater engagieren. Sie will vor allem superreiche Kunden ansprechen und die CS wird wohl auch versuchen, diese Kundschaft über den Paradeplatz rüberzuziehen, das heißt von der UBS abwerben.
Aus den USA hört man derzeit, die Hypokrise weite sich aus zu einer allgemeinen Kreditkrise. Wird das auch die CS treffen?
Ja, hier gibt es auch Gefahren für die Credit Suisse. Das ist auch normal, wenn es der Wirtschaft nicht mehr so gut geht. Dann haben die Kunden auch mehr Mühe, Kredite zurückzuzahlen. Die Credit Suisse hat große Positionen in den Büchern. Sie hat 36 Milliarden Kredite ausstehend im Zusammenhang mit Firmenübernahmen. Weitere 26 Milliarden Franken hat die Credit Suisse an Geschäftskunden ausgeliehen. Hier drohen also weitere Abschreibungen.
Dennoch sehen die Finanzmärkte offenbar die Zukunft der Credit Suisse eher positiv. Heute haben mindestens die Börsenkurse der Credit Suisse mit über 2% Gewinn abgeschlossen.
Ja, die Credit Suisse-Aktie konnte bis am Abend etwas zulegen. Geholfen hat ihr sicher auch, dass sie versucht hat, Transparenz zu schaffen. In den vergangenen Monaten hat es ein bisschen anders ausgesehen. Die CS-Aktie hat etwa gleich viel verloren wie die UBS. Das hatte vor allem mit den Unsicherheiten zu tun und dem Misstrauen allgemein gegenüber den Banken.
Die Credit Suisse schließt mit Milliardengewinn ab. Das waren Informationen und Einschätzungen von Manuel Rentsch. Gute und das heißt schwarze Zahlen meldete heute nicht nur die CS. Auch Finanzminister Hans-Rudolf Merz präsentierte einen Überschuss in der Kasse, und zwar um 4,1 Milliarden Franken. Mit einem positiven Abschluss hatte man gerechnet, aber die definitive Summe übertraf die bisherigen Prognosen noch einmal um satte 300 Millionen. Der Finanzminister pflegt eben zurückhaltend oder müsste man sagen pessimistisch zu prognostizieren. Und auch heute mit einem Glanzresultat in der Hand wollte er keine Euphorie aufkommen lassen. Es war sogar von noch mehr Sparen die Rede. Rolf Kamenzind.
Die Differenz zum vorausgesagten Ergebnis ist erheblich. 2,1 Milliarden Franken mehr Steuereinnahmen, 1,1 Milliarden weniger Ausgaben. Das macht linke Finanzpolitiker wie den grünen Luzerner Nationalrat Louis Schelbert stutzig.
Ich denke, dass das Finanzdepartement und der Bundesrat einen großen Druck auf die eidgenössischen Räte ausgeübt haben, damit die Sparprogramme in den Budgetrunden durchgekommen sind. Dabei ist man stark auf die Bremse getreten bei den Ausgaben, hat die Einnahmen sehr konservativ budgetiert und das Ergebnis ist jetzt dieser Überschuss.
Keines der renommierten Prognoseinstitute habe vorausgesagt, dass es der Wirtschaft im Jahr 2007 dermassen gut gehen könnte, sagt hingegen Finanzminister Hans-Rudolf Merz. Auf der anderen Seite ernte man jetzt den Ertrag der Sparmaßnahmen der vergangenen Jahre. Diese Entlastungsprogramme seien trotz allem notwendig gewesen.
Wir mussten die Ausgaben um 5 Milliarden senken, damit, wenn jetzt dann die Konjunktur sich allenfalls verlangsamt, dass wir diese Ausgaben eben nicht wieder haben, sodass das ganze Ausgabenniveau eine Etage tiefer angesiedelt ist und damit eben auch künftige Defizite vermieden werden können.
Louis Schelbert hält die Wirkung der Sparprogramme aber gerade auf lange Sicht für fatal.
Wichtige Investitionen werden verschoben oder überhaupt nicht getätigt. Ich denke zum Beispiel an die Bildung. wo jetzt mit Mühe und Not wenigstens das weiterfinanziert wird, was es bereits gibt. Neue Investitionen sind fast nicht möglich. Oder ich denke an den öffentlichen Verkehr, wo wichtige Bauvorhaben zurückgestellt werden. Mit dieser Sparschraube im Kopf wird es einfach nicht möglich, diese Projekte innert nützlicher Frist zu realisieren.
Ganz abgesehen davon, dass noch von weiteren Sparmaßnahmen die Rede ist. Der Finanzminister wird demnächst die Resultate einer Aufgabenüberprüfung präsentieren, unter anderem mit dem Ziel, das starke Wachstum der Sozialausgaben zu bremsen. Und er wird eine Verschärfung der Schuldenbremse auf den Tisch legen, mit dem Ziel, auch außerordentliche Ausgaben besser in den Griff zu bekommen.
Wir müssen das jetzt machen. Die Instrumente müssen Sie dann verschärfen, wenn es keine roten Köpfe gibt. Und nicht erst in der schlechten Situation neue Instrumente erfinden. Dann ist es in der Regel zu spät.
Für das laufende Jahr 2008 sind nämlich außerordentliche Ausgaben für den Finanzausgleich, für den Straßen- und Agglomerationsverkehr sowie für die Bundespensionskasse notwendig. 5,2 Milliarden insgesamt, was den Überschuss von 2007 wieder mehr als kompensiert. Zudem werden die Grossbank UBS keinen Gewinn abliefern und ihre Aktionäre auch keine Dividende versteuern, was vermutlich mehr als 1 Milliarde weniger Einnahmen ausmachen wird. Finanzminister Merz bleibt darum seinem bisherigen Image und auch der Linie seiner Vorgänger treu. Wenn es schlecht geht, kräftig jammern. Und wenn es gut geht, dann erst recht.
Rolf Kamenzind. Derart harte Kritik aus den eigenen Reihen musste die SVP-Führung noch nie einstecken. Der Präsident der SVP-Fraktion im Berner Kantonsparlament, Heinz Siegenthaler, spricht von, Zitat, «braunen Tendenzen» in seiner Partei. Im Bieler Tagblatt lancierte Siegenthaler seinen Frontalangriff. Nun erläutert er ihn. Peter Maurer berichtet.
Er hat einen harten Berner Schädel, aber wenn genug ist, ist genug und jetzt ist genug, sagt Heinz Siegenthaler, Fraktionschef der kantonalbernischen SVP, und attackiert die Chefetage der Mutterpartei mit dem Zweihänder. Siegenthaler, der 53-jährige Bauer, spricht von braunen Tendenzen.
Es geht darum, dass totalitäre Absichten zu spüren sind. Ich habe nicht verglichen mit der Nazi-Politik, sondern es geht mir darum, das aufzuzeigen, dass es eine Gleichschaltung in der Partei gibt, eine Gleichschaltung angestrebt wird, wer nicht denkt, die Parteiführung wird ausgeschlossen.
Dass dem behäbigen Siegenthaler, er wohnt übrigens im gleichen Dorf wie sein SVP-Bundesrat Samuel Schmid, der Kragen geplatzt ist, hat damit zu tun, dass Schmid und der ungeliebten neuen Volkspartei-Bundesrätin Wittmer Schlumpf ein Parteiausschlussverfahren droht.
Und ich spüre deutlich, dass die Parteiführung diese Anträge auch unterstützt. Und es geht darum, dass wer so denkt wie Herr Schmid und Frau Wittmer Schlumpf, hat keinen Platz mehr in dieser Partei. Und das ist das, was das mich stört.
Und Volksparteimann Siegenthaler, der im bernischen Kantonsparlament alles andere als ein Hinterbänkler ist, hat auch genug davon, wie es an den Delegiertenversammlungen der nationalen Partei zu und her geht.
Je nachdem, wer gesprochen hat, dann war ein Hurra-Gebrüll losgegangen und Bravo-Ruf und ein Riesenapplaus. Und sobald sich jemand gewagt hat, etwas Kritisches zu sagen, da wurde sofort Puh gerufen und geschrien und diese Leute fast am Reden gehindert. Und niemand hat eingegriffen. Also für eine demokratisch ablaufende Versammlung ist das für mich nicht tragbar.
Die unmissverständlichen Worte des bernischen SVP-Fraktionschefs lösen freilich in der nationalen Zentrale nur Kopfschütteln aus. Noch Parteipräsident Ueli Maurer lässt den aufmüpfigen Siegenthaler kurzerhand ins Leere laufen.
Ich kenne Herrn Siegenthaler persönlich nicht, er kennt die Parteileitung wohl auch nicht und zu diesen haltlosen, aus der Luft gegriffenen Vorwürfen kann ich nichts sagen, ich nehme dazu nicht Stellung.
Punkt. Und Maurer ist felsenfest überzeugt.
Das kann nicht die Haltung der Berner Partei sein, sonst wäre sie ja falsch in unserer Mutterpartei.
Wohl wahr, denn die einst so stolze, mächtige und staatstragende Bernische Volkspartei profitiert nämlich mittlerweile wählermäßig stark vom harten Zürcher Kurs. Und viele bernische Parteimitglieder sind heute stramme Blocher-Anhänger. Aus dem einst so starken, gemäßigten Berner SVP-Flügel ist gleichsam ein Flügelchen geworden. Deshalb erstaunt es denn auch nicht, dass der kantonalbernische SVP-Präsident und Nationalrat Rudolf Joder dem streitbaren Heinz Siegenthaler bei seinem Angriff auf die nationale Chefetage keine Schützenhilfe leistet. Im Gegenteil.
Ich möchte diese Vorwürfe als unangebracht zurückweisen.
Doch Heinz Siegenthaler, der zornige bernische Fraktionschef, der im Herbst erfolglos für den Nationalrat kandidiert hat, will nicht schweigen, will, wie er sagt, angesichts des Personenkultes der drohenden Gleichschaltung in der SVP Schweiz nicht länger politisches Feigenblatt spielen.
Ich bin einfach als Mitglied der SVP im Clinch. Man sagt mir, ja, du bist zwar ein Berner, die sind etwas anders, aber du bist trotzdem bei den Schweizerischen dabei und dann habe ich eben das Gefühl, nur noch ein Feigenblatt zu sein.
Es rumort wieder in der SVP. Ob Siegenthaler mit seiner Kritik allerdings mehr als bloß ein paar stumme Sympathisanten hinter sich scharen kann, will heißen, mehr Wirkung haben wird als frühere parteiinterne Kritiker, ist mehr als fraglich.
Das war der Bericht von Peter Maurer im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Star Wars. China und Russland wollen den Krieg aus dem All einschränken. Das Jahr, wie es war oder wie man es in Basel sah, die Schnitzelbänke 08. Und im Dossier der Kreml-Kapitalismus, wie Russlands Regierung die Wirtschaft kontrolliert. Krieg im Weltall, das ist eine Kinofantasie. Aber nicht nur, es ist auch eine Fantasie der Rüstungsindustrie und einiger Politiker, eine sehr teure und eine sehr gefährliche. Russland und China haben deshalb heute auf der UNO-Abrüstungskonferenz in Genf gemeinsam einen Entwurf für ein Verbot der Militarisierung des Alls unterbreitet. Die USA, die in der zivilen wie militärischen Nutzung des Weltraums am weitesten sind, lehnen solche Einschränkungen bisher kategorisch ab. Na, doch nachdem nun immer mehr Länder fähig werden, im All oder aus dem All Schaden anzurichten, scheinen auch sie offen für Verhandlungen. Fredrik Steiger berichtet.
Star Wars won't work, der Krieg der Sterne wird nicht funktionieren. Mit diesem Song wandte sich vor zwei Jahrzehnten der Rockmusiker Frank Zappa gegen US-Präsident Ronald Reagans teuren Traum eines umfassenden, im Weltraum platzierten Schutzschildes. Doch inzwischen wird aus dem Traum Realität. Der Krieg der Sterne könnte funktionieren. Die Pläne dafür bestehen nicht mehr nur auf dem Reißbrett. Die Technologie reift. Spionagesatelliten gibt es ohnehin schon lange. Und Luft-, Land- und Seekriege sind ohne Satellitenunterstützung bald undenkbar. Auch die Steuerung von Lenkwaffen erfolgt aus dem All. Doch auch ein noch viel weitergehendes galaktisches Wettrüsten ist nicht länger auszuschließen. Deshalb fordert nun Russland gemeinsam mit China ein Abkommen, das solches verhindert. Vizeregierungschef Sergei Ivanov:
I hope that we will find common ground on the issue on non-militarization.
Er hoffe, dass sich eine breite Mehrheit für ein Verbot der Militarisierung des Weltraums finde. Zwar schreibt bereits das geltende Völkerrecht die ausschließlich friedliche Nutzung des Alls vor, aber das reiche nicht.
I'm sure United States and Russia should be the leaders in making the new rules of the game much stricter.
Er hoffe, dass die USA und Russland gemeinsam neue, strengere Regeln beschlossen, denn die geltenden würden fortwährend verletzt. Tatsächlich drängen immer mehr Länder in den Weltraum. Iran schreckte eben erst die Welt mit seiner ersten ins All abgefeuerten Rakete auf. Und China schoss vor einem Jahr mit einer Rakete gar einen Wettersatelliten in 850 Kilometern Höhe ab. Der Strategieexperte Paul Sidhu vom Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik:
This was an indication that if there is no treaty on the weaponization of outer space, it could.
Dies habe eindrücklich bewiesen, dass ohne ein Verbot die Militarisierung des Weltalls unausweichlich werde. Peking habe mit dieser bewussten Provokation ein weltweites Echo ausgelöst. Plötzlich nahm man wahr, dass fast 20 Länder in der Lage wären, Raketen abzuschießen, zumindest in erdnahe Teile des Weltraumes. Was noch vor wenigen Jahren pure Science-Fiction war, nämlich die Stationierung von Waffen, selbst von Massenvernichtungswaffen im All, wird immer realistischer.
There is not an arms race at the moment, but there is a potential for an arms race.
Noch könne man von einem Wettrüsten im All nicht reden, meint der Stratege Paul Sidhu, aber das Potenzial dafür wachse, falls es nicht noch rechtzeitig gelinge, einen Riegel zu schieben. Derzeit steckten etliche Länder sehr viel Geld in die entsprechende Forschung und Entwicklung. Umso erfreulicher sei, dass jetzt mit dem russisch-chinesischen Entwurf etwas auf dem Tisch liege, worüber konkret diskutiert werden könne.
What is actually promising at the moment is that there is in fact a proposal which can be.
Seit Jahren habe man diese ganz zentrale Debatte fahrlässig ausgeblendet, auch weil die Amerikaner sie nicht wollten. Fragt sich nun, ob die führende Weltraummacht, die mehr militärisch genutzte Weltraumsatelliten als Russland, Europa und China zusammen besitzt, in die Diskussion einsteigt. Paul Sidhu ist zuversichtlich.
The United States probably also has the biggest requirement for space to remain.
Denn die USA hätten ein riesiges Interesse an einem friedlichen Weltall. Denn sie hätten dort weit mehr als alle anderen Länder investiert. Diese Investitionen von Hunderten von Milliarden wären gefährdet, wenn der Weltraum zum Schlachtfeld würde. Noch sind zwar die wenigsten Länder imstande, Waffen oberhalb der Atmosphäre zu stationieren. Aber im All immensen Schaden anrichten können sie allemal. Satelliten sind extrem verletzlich. Sie lassen sich gegen Laser- und elektromagnetische Einwirkungen nur begrenzt schützen und gegen Raketenbeschuss praktisch gar nicht. Das Wettrüsten im All könnte sehr bald Wirklichkeit werden, sollte kein griffiges, überprüfbares und mit massiven Sanktionen bewährtes Verbot beschlossen werden.
Fredrik Steiger berichtete. Jetzt sind Fremdsprachenkenntnisse gefragt, mindestens. Und es braucht vielleicht noch etwas mehr, um zu verstehen, wie man dieser Tage in Basel das letzte Jahr bilanzierte. Wer nicht weiß, worum es bei Schnitzelbänken geht, dem erklärt es Stachmucke.
Geht's da in ein amtlicher Ruhe? Ihr loset uns jetzt alle zu. Wir dulden absolut kein Widerrede. Wir sagen's in scharfem Ton. Wenn nur ein von euch uns nicht lustig findet, gehen wir in die Opposition.
Top aktuell schnitzelt die Streckete.
Die Wildsau Guspen amtet Bürle Kunststräuber doch schier. Als peinliches Abziehbildli wursch ins Garnier ins Visier. Denn wächst im frie Französisch muss der Guspen allem an. Schon geistig grosse Mängeli ha, wenn der nicht mögeli sagen kann.
Der Ferima ging unter die Tiere.
Da ist ein Herde weisse Schaf. Und ein paar Schwarze sind da. Vermutlich hat das Schwarze die Familie gekommen. Die schwarzen Schöfli habe ich später im Zolli gesehen. Sie dort ist gestanden, ne rien donné SVP.
Die letzte Zeile war übrigens nicht Baseldeutsch, sondern Französisch. Lateinische Sorgen plagen den Singvogel.
Jetzt füllt man die Predigt mit latinischen Zitat an. Ecclesia Sanctus Benedictus Desolata. Ich glaub nicht, dass das in der Kirche gross stört. Es ist ja selten jemand dort, was man hören
muss. Die Zahnstocher beschäftigt der Gewehrlärm.
Es braucht jeder Herr sein Gewehr, das brielet Eidgenossen. Wir leisten Gegenwehr und haben grad das Leid beschlossen. Es gab nur eins, wo uns drei Frauen wird entlasten. Das Gewehr ins Zeughaus und der Mann, der kommt in den Kasten.
Mit Paarkonflikten nochmals der Singvogel, aber diesmal in den USA.
Sie macht Wechselbäder mit die arme Hillary. Manchmal ist sie laut und manchmal ist sie stillere. Und falls sie gewählt wird, bahnt sich für den Billendrama an. Sie stelle scheint als Praktikant den der Obama an.
Und von dem von Obama ist dann morgen wieder die Rede, ganz im Ernst. Es ist 18.29 Uhr, Zeit fürs Dossier. Bulgarien kauft sich ein Atomkraftwerk und bezahlt dafür umgerechnet 6,5 Milliarden Franken. Den Auftrag für den Bau erhielt Russland. Moskau bietet sich mit diesem Projekt die Gelegenheit, seine Atomindustrie in Osteuropa zu positionieren, denn dort gibt es künftig viele Kernkraftwerke aus kommunistischer Zeit zu ersetzen. Um für diesen Wettbewerb gewappnet zu sein, hat Russland die zivile Atomindustrie in einem riesigen Staatskonglomerat vereinigt und meldet sich damit als wichtiger Player auf dem weltweiten Nuklearmarkt zurück. Aus Moskau unser Korrespondent Max Schmidt.
Rosatom, den Namen sollte man sich merken. Wenn es nach dem Kreml geht, dann wird Rosatom, der neu geschaffene staatliche Gigant, der alle Bereiche der zivilen Atomnutzung Russlands vereint, zu einer Art atomarer Version von Gazprom, des russischen Gasmonopolisten und größten Gaslieferanten der Welt. Wie Gazprom soll Rosatom zu einem Unternehmen werden, das mit seinesgleichen auf dem Weltmarkt konkurrieren kann. Aber anstelle von Gas und Pipelines wird Rosatom Reaktoren und Dienstleistungen im nuklearen Bereich anbieten. Zu diesen Dienstleistungen soll die Urananreicherung und die Entsorgung atomaren Mülls gehören. Den Hintergrund für das ehrgeizige Ziel bilden die Pläne für die Wiederaufnahme des Baus von Atomreaktoren in Russland und die ersten Erfolge, die Russland als Exporteur von Atomkraftwerken vermerken kann. Die Russische Föderation sei zurzeit das einzige Land der Welt, das nicht nur AKWs bauen wolle, sondern auch bereit sei, die dafür notwendigen finanziellen Mittel aus dem Staatshaushalt zur Verfügung zu stellen. Dies sagt Sergei Schmatko, der Leiter von Atomstroy Export. Das ist die Exportfirma von Rosatom.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die russische Regierung entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt hat und dass innerhalb der nächsten 15 Jahren wird bis zu 20 Milliarden Dollar für inländisches Programm ausgegeben, nur aus dem Staatsbudget.
Zusammen mit privaten Investoren will der russische Staat innerhalb der nächsten 20 Jahre bis zu 26 Atomreaktoren mit einer Leistung von je rund 1000 Megawatt bauen. Spätestens 2012 sollen jährlich 2 oder gar 3 AKWs in Betrieb genommen werden. Der Anteil der Kernenergie an der russischen Stromproduktion würde damit von 16% heute auf rund 30% fast verdoppelt. Beim Bau der russischen Atomanlagen will Russland mit internationalen Partnern zusammenarbeiten.
Das heißt, Russland heute ist ein ganz interessanter Kunde für die globale nukleare Industrie.
Schmatkos Firma ist für die Errichtung russischer AKWs im Ausland zuständig.
Ich bin Generalunternehmer. Ich liefere schlüsselfertige Kernkraftwerke. Und wir arbeiten zum Beispiel über 200 ausländische Unternehmen, was Lieferungen von verschiedenen Anlagen betrifft.
Die ersten beiden Reaktoren, die Atomstroy Export gebaut hat, wurden vor kurzem in China eröffnet. In Indien sind 2 Reaktoren im Bau. Das umstrittene AKW im iranischen Bushehr sollte noch dieses Jahr ans Netz gehen. Die 2 Reaktoren, die die Firma im bulgarischen Belene baut, sollen bis 2014 betriebsbereit sein. Laut Schmatko wird die Nachfrage nach Atomkraftwerken in den nächsten Jahren gewaltig ansteigen. Heißt das, bald werden die Kunden bei Atomstroy Export Schlange stehen?
Ja, da bin ich aber ganz sicher.
Die internationale Atomindustrie werde bald einmal ihre Mühe haben, die Nachfrage zu befriedigen, meint Schmatko.
Die Industrie in der Welt aus meiner Sicht ist nicht bereit, gleichzeitig so viele Projekte zu bauen.
Die Klimaerwärmung, die zur Reduktion des CO2-Ausstoßes zwinge, sei nur ein Faktor unter anderem für die wachsende Nachfrage nach Atomkraft. Ein Handicap für die russische Atomindustrie könnte der Tschernobyl-Faktor sein. Schmatko räumt ein, dass die Katastrophe im sowjetischen AKW vor mehr als 20 Jahren in Russland, aber vor allem auch in der übrigen Welt, immer noch sehr schmerzliche Erinnerungen und Ängste wachrufe. In der Politik und in der Frage der grundsätzlichen Akzeptanz der Kernkraft spiele die Erfahrung von Tschernobyl denn auch immer noch eine wichtige Rolle. Anders sei es bei den technischen Verhandlungen. Der Grund dafür sei die moderne Technologie, die jetzt zur Anwendung komme.
Wir reden heute über ganz andere Technologien. Tschernobyl war mit ganz anderer Technologie gebaut.
In den technischen Verhandlungen, die die russische Atomindustrie mit ausländischen Interessenten führt, ist Tschernobyl, laut Sergei Schmatko, kein Thema mehr.
Rosatom, der neue Gigant im Nukleargeschäft. Das ist das jüngste Beispiel der russischen Staatswirtschaft, nicht das einzige. Der Kreml erhöht konstant seine Anteile an großen Firmen. Ich fragte unseren Korrespondenten Max Schmid, welches Muster er in der staatlichen Strategie erkenne. Wo sucht die Regierung Einfluss in der Wirtschaft?
Ja, man schätzt, dass ca. 40% der russischen Wirtschaft jetzt der staatlichen Kontrolle unterliegen. Und das sind zum einen die Schlüsselbetriebe der Energiewirtschaft. Das bekannteste Beispiel ist das weitaus größte russische Unternehmen Gazprom. Dann der Ölkonzern Rosneft, der erst in den letzten 4 Jahren zum größten Ölkonzern wurde. Strategisch wichtige Bereiche wie die Atomindustrie oder der staatliche Monopolbetrieb für Rüstungsexporte, die Flugzeugindustrie, die wiederbelebt werden soll, und dann im Transportbereich die Fluggesellschaft Aeroflot, ein Schifffahrtskonzern, und die russischen Eisenbahnen, die angesichts der Größe Russlands auch ein gigantisches Unternehmen sind.
40% Staatsanteil, das ist sehr viel. Die internationale Tendenz ist genau umgekehrt. Warum schwimmen die Russen da gegen den Strom?
Es scheint, in den letzten Jahren ist das eigentlich klar geworden, das strategische Ziel der Putin-Mannschaft zu sein, Großkonzerne zu zimmern, die ihre jeweilige Branche eben dominieren und hoffentlich auch international eine wichtige Rolle spielen werden. Russland hat da viel aufzuholen, und wenn wir das geschichtlich betrachten, dann haben ja auch westeuropäische Unternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg eine ähnliche Politik betrieben. Der Staat soll vielleicht nach asiatischem Vorbild heute politische Schützenhilfe und mit Geld auch Aufbauhilfe leisten, um im Rohstoffsektor und in anderen vernachlässigten Bereichen eben globale Players zu schaffen.
Das würde bedeuten, dass dieser Staatskapitalismus, um es mal so zu nennen, eine Übergangsphase sein soll, bis man den Markt freigibt. Gibt es denn Hinweise darauf, dass der Markt in Russland langsam geöffnet wird?
Präsident Putin hat in seiner Rede letzte Woche, als er die Perspektiven der russischen Wirtschaftspolitik bis ins Jahr 2020 aufzeigte, sich dafür ausgesprochen, den Einfluss des Staates zu reduzieren. Aber im Moment sind solche Entwicklungen Einzelfälle. Also der Stromkonzern US, der war bisher ein Monopolunternehmen, der wird im Moment aufgeteilt und einzelne Teile werden auch an Private verkauft. Aber die allgemeine Tendenz lief in den letzten Jahren in die andere Richtung. Das heißt Ausweitung, nicht Abbau des staatlichen Einflusses. Und das Paradebeispiel war Yukos, der Ölkonzern von Michail Khodorkovsky. Das war die faktische Zerstörung des größten und modernsten Privatunternehmens. Und die viele Stücke dieses Unternehmens sind eben an diesen russischen Konzern Rosneft gegangen. Die Frage ist, war das ein Einzelfall? Es war kein Einzelfall vermutlich, sondern das Signal, das dazu diente, eben doch herrschenden Staatsfunktionären in diesem Land Kontrolle über wichtige wirtschaftliche Bereiche zu sichern.
Da könnte man zugespitzt sagen, da wurden private Oligarchen, privatwirtschaftliche Oligarchen gegen Staatsoligarchen ausgetauscht.
Ja, dem würde ich zustimmen. Obwohl diese Leute eigentlich als Verwaltungsratspräsidenten oder Verwaltungsräte dieser wichtigen Staatsfirmen auftreten, neueste Ernennungen haben gezeigt, dass auch nach dem Wechsel im Präsidentenamt Putins Getreue diese wichtigen Branchen kontrollieren werden. So wird zum Beispiel der jetzige Premier Subkov Nachfolger von Präsidentschaftskandidat Medvedev bei Gazprom, oder der Hardliner Igor Sechin, der eben an der Zerschlagung von Yukos beteiligt war, bleibt beim Ölkonzern Rosneft. Auf der anderen Seite sind diese staatlichen Industrieprogramme bei den Spitzenfunktionären auch populär, weil sie zusätzliche Korruptionsmöglichkeiten eröffnet und sich andererseits auch verhältnismäßig leicht in politische Unterstützung ummünzen lassen.
Der Kreml-Kapitalismus, das war ein Dossier unseres Moskau-Korrespondenten Max Schmidt. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Urs Bruderer und für die Nachrichten Thomas Akola, am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.